Guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gespannt und erwartungsvoll, wenn ihr in den Gottesdienst geht. Ich glaube, das ist oft ja sehr schwankend. Auch für mich als Prediger übrigens ist das oft eine schwankende Sache. Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, wer Gott ist, um in einer richtigen Haltung in den Gottesdienst zu kommen. Ich glaube, es wäre so schade, wenn der Gottesdienst zu etwas wird, was einfach ein Pflichtprogramm im Leben eines Christen ist. Ich glaube an einen Gott, der lebt. Und ich glaube an einen Gott, der nicht nur im Gottesdienst, sondern in der gesamten Woche wirken, handeln und sprechen kann. Und es tut, genau, Amen. Nicht nur kann, sondern tut. Ich glaube, dass unser Leben als Nachfolger Jesu einen sehr großen Einfluss haben könnte auf diese Welt und unser Umfeld. Ich glaube aber, dass wir selber erleben, dass es das oft nicht tut. Und meiner Ansicht nach ist ein Grund, dass unsere Nachfolge oft durch Lügen behindert wird. Die Lüge ist die einzige Waffe des Teufels, die er verwenden kann. Das ist ganz wichtig zu wissen. Die Lüge ist die einzige Waffe des Teufels. Alles baut darauf auf, dass der Teufel lügen kann. Jesus selber sagt das, er ist der Vater der Lügen. Wenn wir Lügen glauben, wenn wir nicht in Wahrheit leben, wenn wir nicht wissen, wer unser Gott ist, der uns geschaffen hat, der uns liebt und der uns befreit und erlöst hat am Kreuz von Golgatha, wenn wir das nicht wissen, dann können wir Lügen auffliegen, die unser Leben als Nachfolger und Schüler Jesu verhindern. Und ich möchte heute über eine ganz wichtige Wahrheit und dementsprechend auch eine ganz massive Lüge sprechen, die gegen diese Wahrheit geht. Und ich werde heute einen Text auslegen aus dem Römerbrief. Einen Text, den sehr viele gerne lesen, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn ihr Gewissen sie plagt oder so etwas. Römer 8. Ich sehe schon ein paar Bibelkenner hier, ne? Da ist, oh ja. Zum Glück bringt Dave heute nicht wieder so einen Gerichtstext oder so. Ich schaffe auch in solchen Texten herausfordernde Botschaften, keine Sorge. Und wir lesen diesen Text mal. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Thema Das Gesetz des Geistes. Das Gesetz des Geistes. Und wir lesen Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Das ist so ein richtiger Amen-Vers, ne? Sag ich, oh ja. Keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du heute Morgen hier bist und du kommst mit Schuldgefühlen, wenn du heute Morgen hier bist und du kommst mit Dingen, die deine Seele belasten, dann möchte ich dir eines sagen: In Jesus findest du Annahme und Freiheit. Nochmal, wenn du heute Morgen in diesen Gottesdienst kommst, dann ist dieser Gottesdienst nicht ein Katalysator, um deine Schuldgefühle noch größer zu machen, sondern dieser Gottesdienst ist eine Chance für dich, dir bewusst zu machen, dass du befreit worden bist von deiner Schuld. Dass du befreit worden bist von der Sünde. Wenn, und das ist ja hier die Bedingung, du nicht gemäß dem Fleisch wandelst, sondern gemäß dem Geist. Was das bedeutet, schauen wir uns heute an. Die große Frage, die ich erstmal stellen möchte, solche Verse sind ja mal schnell an die Wand geklatscht. Ist das ein Glaubenssatz oder ist das eine Realität für dich? Ist es ein Glaubenssatz, den du dir immer dann einredest, wenn es dir schlecht geht? Den du irgendwie versuchst, auf dein Gewissen draufzulegen, wenn es Probleme macht? Oder ist das eine Realität, in der du lebst? Das ist ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass wir dazu berufen sind, Bibelverse wie Pflaster zu verwenden, die immer dann drauf kommen, wenn es uns schlecht geht. Ich glaube, dass wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, wenn wir tief eintauchen in das Wort Gottes, wenn wir es ergründen, wenn wir versuchen, die Wahrheit darin zu finden, dann wird es eine Realität, die teilweise verhindern kann, dass überhaupt so eine Wunde entsteht, für die du ein Pflaster bräuchtest. Schon der erste Johannesbrief zum Beispiel sagt, Wenn unser Gewissen oder unser Herz uns verurteilt, dann ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wenn du diesen Gott erkannt hast, der für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist, dann bekommt deine Seele Ruhe. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch. Ein Mensch mit sehr engem Gewissen. Das ist zwar ein Persönlichkeitsmerkmal, aber es ist keine geistliche Wahrheit. Wir brauchen ein Gewissen der Realität und der Wahrheit, nicht ein enges oder weites Gewissen. Wir müssen erkennen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Tiefer und tiefer. Das ist im Prinzip die einzige Botschaft, für die es sich lohnt, in jeder Predigt auf alles hinauszulaufen. Wenn du nicht bei Jesus landest und seinem Erlösungswerk, dann landest du irgendwo, wo es dir schaden könnte. Und das ist genau der Punkt, den wir heute auch behandeln wollen. Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus ist ein sehr akkurater Theologe. Also der Begriff Theologe gab es damals noch nicht. Die Theologie kam eigentlich aus der Philosophie, es wurde später dann ins Christentum integriert. Aber Paulus war ein studierter Mann. Paulus hat sehr viel über Gott nachgedacht. Er kannte die Schrift, er war Pharisäer, er war ausgebildet. Paulus argumentiert im Römerbrief so brillant und so akkurat, weil er nichts auslassen möchte, um irgendein Schlupfloch zu lassen. Er möchte klar machen, dass das Heil in Christus Jesus, die Gerechtigkeit, die durch den Tod und die Auferstehung durch Jesus kommt, dass die lückenlos ist. Der Römerbrief gilt selbst in den gesamten antiken Schriften, auch außerhalb der Bibel, als eines der brillantesten Werke, die wir haben. Allein von der Sprache und von der ganzen Struktur. Und Paulus lässt diesen ersten Vers also nicht so einfach stehen. Er sagt nicht, das ist keine Verdammnis, aber ich habe keinen Grund dafür. Ja, einfach, damit es sich gut anfühlt. Ne, sage ich euch jetzt, ihr habt keine Verdammnis. So geht Paulus nicht vor. So geht Gott auch nicht vor im Insgesamten. Weil er kennt uns. Wenn er nur mit schnellen Gefühlen arbeiten würde, nur mit schnellen Pflastern, ja, die gehen wieder ab. Die reichen manchmal gar nicht aus. Ja, da blutet es dann unterm Pflaster raus und so. Gott will, dass wir tief eintauchen in Verständnis. Und deswegen kommt dieser Satz, denn. Also wir brauchen einen Grund. Warum müssen wir uns selbst nicht mehr anklagen? Warum müssen wir nicht ständig rumlaufen und uns selbst fertig machen? Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt also offensichtlich durch Jesus Christus einen Gesetzeswechsel. Das ist sehr wichtig. Diese beiden Gesetze hier, die genannt werden, die sind Realität. Sie existieren beide. Und sie existieren beide in dieser Welt. Und die Frage ist, welchem Gesetz bist du untertan? Welchem Gesetz gehorchst du? Was ist ein Gesetz? Ganz grob gesagt würde ich sagen, ein Gesetz ist erstmal ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Also wir haben zum Beispiel die 10 Gebote, das sind Gesetze erst einmal, aber erstmal Gebote. Die müssen aber ergänzt werden in der Bibel. Also wir haben nicht nur die 10 Gebote im Alten Testament, da gibt es nämlich noch keine Ursache und Wirkung, da gibt es nur, du sollst etwas nicht tun. Um aber das zu einem Gesetz zu machen, braucht es dann das Zivilgesetz, das dann auch in Exodus und so weiter kommt, wo dann eben gezeigt wird, aha, wenn jetzt etwas passiert, also wenn du jetzt jemanden tötest, wenn du jetzt stiehlst, wenn du jetzt irgendwie ein Tier vom anderen aus Versehen umfährst, was muss dann getan werden? Also es braucht eine Ursache, es braucht einen Zustand, etwas passiert und daraus folgt etwas. Deswegen gibt es auch sowas wie Naturgesetze. Also etwas passiert und es gibt eine Regel, was passiert danach? Ne? Also wenn ich irgendwie Sachen runterfallen lasse, ja, dann fallen die halt mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einer bestimmten Beschleunigung runter. 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat oder so ist, glaube ich, diese Beschleunigung, die Erdbeschleunigung. Ja, das ist ein Gesetz. Ne? Das heißt, es passiert, aber es passiert nicht einfach plötzlich, wenn ich die Sache nicht loslasse, ja, sondern wenn ich sie loslasse, kommt eine Folge. Was sagt Paulus also in diesem Vers? Es gibt in diesem Vers bereits eine Andeutung von diesem Gesetz, was hier die Ursache und Wirkung ist. Er sagt, es gibt das Gesetz des Geistes des Lebens und es gibt das Gesetz der Sünde und des Todes. In diesem Vers nennt er also die Gesetzmäßigkeit schon in sich. Er sagt, das Gesetz besteht eben darin, durch den Geist kommt das Leben und durch die Sünde kommt der Tod. Jakobus sagt das genau so. Im Jakobusbrief steht, durch die Begierde, wenn ich sie nicht bekämpfe, kommt irgendwann Sünde dabei raus. Wenn ich die Sünde nicht bekämpfe, kommt irgendwann der Tod dabei raus. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn du die tiefen Abgründe deiner Seele nicht anguckst, dann wird irgendwann Sünde daraus kommen. Wenn du deine Sünde nicht anguckst und nicht sagst, hey, das geht gegen das Wort Gottes und das geht gegen den Geist Gottes und du einfach darin leben möchtest, dann wird Tod dadurch entstehen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Die Gesetzmäßigkeit also, die Paulus hier sagt, ist, Gott ist ein Gott der Ordnung. Kein Mensch lebt ohne Gesetz. Kein Mensch lebt ohne Gesetz, auch wenn sie meinen, sie leben ohne Gesetz. Der Römerbrief macht sehr klar, dass jeder Mensch der Sünde und dem Tod unterworfen ist. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Kein Mensch kann dem entfliehen. Es gibt heute natürlich diese Richtung, dass man sagt, der Mensch ist gut in sich selber und nur die Umstände, die traumatischen Erlebnisse, die Gesellschaft macht ihn schlecht. Das ist eine unbiblische Aussage. Die Aussage der Schrift ist, der Mensch ist nicht vollkommen gut. Er ist auch nicht vollkommen schlecht. Das möchte ich gerade betonen. Er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Er hat das volle Potenzial zum Guten in sich. Aber er hat auch das volle Potenzial des Bösen in sich. Und das Problem, das wir als ganze Menschheit haben, ist, dass wir selber Gott sein wollten oder wollen und wir deswegen getrennt sind von der reinen und liebevollen Führung Gottes in unserem Leben. Das nennt sich Sünde. Wir sind getrennt von Gott. Die ganze Menschheit ist diesem Gesetz unterworfen und das unweigerliche Ziel dieses Gesetzes der Sünde ist der Tod. Glaube ja nicht, dass du in Sünde leben kannst, ohne Konsequenz. Diese Illusion nehme ich dir heute Morgen. Glaube ja nicht, dass du in Sünde leben kannst, egal ob sie verborgen oder offenbar ist. Jesus sagt, was im Verborgenen geredet wird, wird auf den Dächern gepredigt. Es wird ans Licht kommen, spätestens am jüngsten Tag des Gerichts. Du kommst nicht darum rum, dass dieses Gesetz gilt. Wer in Sünde lebt, stirbt. Aber die andere Gesetzmäßigkeit gilt genauso. Wer durch den Geist lebt, der hat echtes Leben. Wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, von dem lebendigen Gott, der zu uns gekommen ist und uns nicht alleine gelassen hat, der wird leben. Und zwar nicht Pseudo-Leben, nicht mehr Finanzen, nicht bessere Autos, sondern Leben in Fülle. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich brauchen. Und ich glaube, dieser Mangel an Leben, so wie auch heute schon in der Einleitung gesprochen wurde, mit dem Puzzlestück, dieser Mangel an Leben führt dazu, dass wir alles Mögliche in diese Lücke pressen wollen. Außer das, was da eigentlich reingehört. Nämlich dieser Gott, der dich liebt. Wir gehen in den nächsten Vers, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Von welchem Gesetz redet er jetzt? Er redet von dem Gesetz Mose. Weil eben die Menschen der Sünde unterworfen sind, und das sehen wir in der biblischen Geschichte immer wieder, bei Noah hat das solche Ausmaße angenommen, dass Gott einen Neustart machte mit der Menschheit, weil es einfach keine Buße mehr gab, weil sie nicht mehr umkehren konnten zu der Wahrheit. Und wir sehen in der Schrift immer wieder, in der Geschichte der Menschheit auch insgesamt, dass der Mensch tatsächlich dieser Sünde unterworfen ist und er keine richtige Führung hat. Und so entscheidet Gott irgendwann im Alten Testament, er gibt eine Führung schwarz auf weiß. Er gibt ein Gesetz. Das ist der Wille Gottes für euer Leben. Dieses Gesetz aber hat ein Problem. Das Gesetz an sich ist gut. Die Dinge, die drinstehen, sind richtig. Die 10 Gebote sind richtig. Aber was Paulus im Römerbrief lehrt und auch im Galaterbrief und weiteren Briefen ist, dieses Gesetz ist nicht stark genug, um die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes aufzuheben. Sehr wichtig. Dieses Gesetz ist nicht stark genug, um diese Gesetzmäßigkeit aufzuheben. Man könnte sich vorstellen, wie mit einer Gegenkraft, zum Beispiel Zentrifugal, Zentripetalkräfte und so weiter, ja, die gegeneinander wirken. Diese Schwerkraft, die den Menschen quasi nach unten zieht, die den Menschen immer wieder in die Sünde führt, es gibt keine Kraft auf dieser Welt, die dagegen ankommt. Es gibt keine Kraft dagegen. Und es gibt auch kein Buch, es gibt auch kein geschriebenes Wort, das dagegen ankommt. Dieses Gesetz ist eines der stärksten Gesetze, das es gibt. Deswegen sagt die Bibel, der größte Feind des Menschen und auch der letzte Feind des Menschen, der besiegt wird, ist der Tod. Es ist so eine massive Gesetzmäßigkeit, dass Menschen daran verzweifeln, dass Menschen daran zugrunde gehen, ja, dass Menschen sich sogar durch diese Gesetzmäßigkeit der Sünde das eigene Leben nehmen, weil sie nicht dagegen ankommen. Das Gesetz selber, die Bibel und all ihre Gebote als geschriebenes Wort ist nicht stark genug, um diese Gesetzmäßigkeit aufzuheben. Und das haben Menschen versucht im Alten Testament. Und es war auch von Gott angeordnet, aber es war nur ein Schatten auf das, was kommen sollte. Und jeder Mensch, der versucht, das Gesetz zu halten, wenn du versuchst, die gesamte Bibel zu halten, du wirst scheitern. Du wirst elendig scheitern. Du kannst dieses Gesetz nicht halten. Was nicht bedeutet, dass die Inhalte schlecht sind. Nochmal, das heißt nicht, dass du jetzt lügen und stehlen sollst. Es heißt nur, dass das zu lesen und sich vor Augen zu führen nicht ausreicht, um dein inneres Gesetz zu verändern. Es genügt nicht. Was genügte, steht hier. Er sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Ich bin ja so ein kleiner Nerd, was Predigtvorbereitung angeht. Ich lese dann nicht nur die Texte und denke mir, sondern ich schaue dann bei den Kirchenvätern, haben die schon mal was darüber geschrieben? Und ich schaue im Altgriechischen nach und denke mir, was steht da? Und da gibt es tatsächlich etwas sehr Interessantes. Das teile ich jetzt mit euch, okay? Und zwar dieses, dass er die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist dasselbe Wort, wie wir im Vers 1 gelesen haben. Kannst du mal den Vergleich anzeigen? Wenn da steht, es gibt keine Verdammnis mehr. Diese Verdammnis ist dasselbe Wort im Altgriechischen, also im Urtext, wie dieses Wort hier, die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Warum ist das so interessant? Jetzt kann man sich fragen, oh meine Güte. Jetzt kommt er wieder mit seinen Theorien da und keine Ahnung, ich will kein Altgriechisch lernen, Dave. Check's doch endlich. Aber was hier steht, ist Folgendes. Dasselbe Wort, das eigentlich für uns gelten würde, diese Verdammnis, wurde auf etwas anderes gelegt. Und jetzt würden wir sagen, ja, auf Jesus. Ja, aber warum auf Jesus? Weil etwas anderes verurteilt wurde. Etwas muss nämlich verurteilt werden. Gott ist ein gerechter Gott. Er hebt diese Gesetzmäßigkeit niemals auf. Das ist ganz wichtig. Er hebt das nicht auf. Diese Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes, die gilt von Anbeginn der Zeit. Aber was er gemacht hat, ist, er verurteilte die Sünde im Fleisch. Was bedeutet das? Paulus lehrt in den Kapiteln davor, dass tatsächlich jemand verurteilt wurde und sogar jemand gestorben ist. Und zwar nicht nur Christus, sondern jeder einzelne von uns. Aber der alte Mensch. Es gibt eine alte Identität von uns, die dieser Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes unterworfen ist. Und Paulus sagt, dieser Mensch muss sterben. Er muss sterben, weil er ist diesem Gesetz unterworfen. Wenn wir uns selber sehen als ein Mensch, der es selber schaffen kann, der selber gerecht sein kann, der selber vor Gott bestehen kann, dieser Mensch wird sterben. Die Frage ist, wie stirbt er? Stirbt er durch ein neues Gesetz, nämlich in Christus Jesus, oder stirbt er durch sich selber? Er muss sterben, dieser alte Mensch muss sterben, diese alte Identität wird vergehen, so oder so. Die Frage ist nur, wie. Und die Frage ist, bekommst du eine neue Identität oder stirbt dein gesamtes Sein mit diesem alten Menschen? Wird dein gesamter Mensch verurteilt mit dieser Verurteilung? Und was Paulus da schreibt, ist unsere einzige Hoffnung. Dass jemand anders verurteilt wird, dass jemand anders für uns sterben muss, der sich freiwillig dieser Gesetzmäßigkeit unterordnet. Es gab nur einen Menschen, der diesem Gesetz nicht untertan war. Und das war Jesus von Nazareth. Ganz Gott und ganz Mensch. Geboren von einer Jungfrau. Aufgewachsen im heutigen Nahen Osten. Und dieser Mensch war Gott im Fleisch. Er war Gott. Und dieser Mensch hatte keine Sünde. Nicht eine einzige. Er musste diesem Gesetz der Sünde und des Todes nicht gehorchen. Das können wir uns kaum vorstellen, ne? Keinen einzigen Gesetz. Was bedeutet, ich muss sterben? Deswegen starb Jesus. Weil dieses Gesetz erfüllt werden musste. Dass der Schuld auf sich geladen hat, sterben muss. Wenn wir das also von Jesus lesen, ja, er erfüllte das Gesetz, dann heißt das nicht unbedingt, er hat alle guten Taten getan, die man tun kann. Sondern es heißt, er hat dieses Gesetz erfüllt, der Sünde und des Todes. Er hat dieses Gesetz erfüllt. Denn jemand muss sterben. So ist es bestimmt. Der nächste Vers. Damit, jetzt ist die Frage, warum, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Okay, jetzt kommt wieder diese Bedingung, ne? Okay, also die nicht im Fleisch, sondern im Geist wandeln. Aber hier steht nochmal, warum Gott das getan hat. Gott ist kein Teddybär-Gott, okay? Gott ist auch nicht dein persönlicher Kuschelgott. Gott ist auch nicht ein Gott, der irgendwie es immer total traurig findet und sagt, oh, hätte ich doch nur was tun können, dass dieser Mensch mich annimmt. Gott ist gerecht. Er ist auch traurig darüber, wenn ein Mensch verloren geht. Aber Gott ist gerecht. Gott ist der Richter dieser Welt, ihr Lieben. Gott ist kein Mensch. Das sagt er mehrmals im Alten Testament. Er ist kein Mensch. Gott ist Geist. Er ist nicht unseren Maßstäben unterworfen. Gott ist gerecht und er ist derjenige, der richten wird. Über mein Leben, über dein Leben und über das Leben jedes einzelnen Menschen. Das ist eine Wahrheit, die wir manchmal vergessen. Aber es ist eine Wahrheit, die nötig ist, um der Welt klarzumachen, dass sie Christus braucht. Du brauchst Christus nicht für bessere Gefühle. Nimm Drogen und du brauchst keinen Jesus mehr. Ja, ich meine es ernst. Wenn du sagst, es geht dir nur um gute Gefühle, dann baller dich zu mit allem, was diese Welt zu bieten hat. Und du wirst deine Lebenszeit damit zubringen können, dich immer abzulenken. Das schaffst du, tatsächlich. Bei Jesus geht es nicht um gute Gefühle. Bei Jesus geht es um die Frage, bist du gerecht vor Gott oder nicht? Kannst du bestehen vor dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, oder kannst du nicht bestehen? Darfst du in die Gegenwart dieses Gottes kommen, ohne zu sterben, oder wirst du vernichtet werden in seiner Gegenwart? Das Alte Testament zeigt das sehr eindrücklich, dass da, wo Menschen versuchen, von ihrer eigenen Gerechtigkeit aus in die Gegenwart Gottes zu kommen, müssen sie sterben. Sie müssen sterben. Und zwar nicht, weil Gott grausam ist oder weil Gott sadistisch ist oder weil er so viel Spaß daran hat zu töten, sondern weil Gott heilig ist. Das bedeutet, er ist der, der er ist. Das ist sein Name, Jahwe. Er ist, der er ist. Er verändert sein Wesen nicht. Es ist wie eine Flamme, die niemals kälter noch heißer wird. Ja, da kannst du dich noch so gut anziehen, da kannst du noch so sehr irgendwie versuchen zu pusten. Wenn du diese Flamme anlangst, wirst du dich verbrennen. Es sei denn, du hast das gleiche Material und die gleiche Temperatur wie diese Flamme. Dann wirst du eins mit dieser Flamme. Ne? Das kennt ihr von so Kerzen, ne? Wenn man die dann so ineinander hält, kann man so irgendwie, haben die halt so gemeinsame Flamme, ja. So kann man ja auch schön Geburtstagskerzen anzünden und so, ne, wenn man kein Feuerzeug parat hat oder das Streichholz ausgegangen ist. Ne. Dann geht die Flamme über, aber es ist dieselbe Flamme. Es ist dieselbe Temperatur, es ist dasselbe Wesen. Nur so kannst du vor Gott bestehen. Lasst uns ja nicht glauben, dass Gott ein Gott ist, der einfach so über Dinge hinwegsieht. Das würden wir auch gar nicht wollen im Übrigen. Das würden wir meistens für uns selber wollen. Aber wenn ich das mit Leuten bespreche und sie sagen, warum ist Gott so grausam und das mit Jesus und er schickt Menschen in die Hölle und so, dann sage ich, weißt du was? Wenn ich mit dir jetzt reden würde über Adolf Hitler oder Josef Stalin oder Mao Zedong oder Pol Pot und wie sie alle heißen, fast jeder Mensch sagt, hey, diese Menschen sollen Gerechtigkeit erfahren, oder? Hey, es wäre doch unfair, wenn jemand so üble Dinge verübt und dann auch noch Lohn bekommt, oder? Eigentlich wollen wir alle Gerechtigkeit, bis es um uns geht. Dann wollen wir Gnade. Und deswegen warnt Jesus so intensiv davor, nicht zu verurteilen. Der Römerbrief selber macht das klar, Römer 2. Wenn du das Gesetz, nochmal, das Gesetz ist zu schwach, um diesen Modus aufzuheben zwischen Sünde und Tod. Wenn du das Gesetz auf andere überstülpst und ständig andere anklagst mit dem Gesetz, dann verurteilst du nur einen einzigen Menschen, und zwar dich selbst. Nur einer wird verurteilt. Der andere kann nämlich bestehen vor Gott, wenn er Buße tut und wenn er zu Gott umkehrt. Du kannst nicht bestehen, weil du selber Urteil über dich aussprichst. Deswegen lasst uns sehr vorsichtig sein mit unseren Worten. Die Bibel ist da ganz klar. Worin du andere verurteilst, wirst du selbst verurteilt werden. Dürfen wir trotzdem Dinge ansprechen? Ja, die Bibel sagt das. Aber sie sagt, wir sollen uns gegenseitig zurechtbringen auf einen guten Weg und uns helfen. Ermutigen, genau. Ermutigen und ermahnen, aber immer mit einem Ziel der gegenseitigen Auferbauung. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, in der Welt rumzulaufen und allen Leuten zu sagen, was sie für Sünden tun. Sie können dadurch dieser Gesetzmäßigkeit nicht entfliehen. Ist das eindeutig? Du brauchst nicht anfangen, Menschen in der Welt zu verurteilen mit der Bibel. Sie können dieser Gesetzmäßigkeit nicht entfliehen. Es geht nicht. Jedenfalls nicht durch das Vorlesen des Gesetzes. Nächster Vers. Römer 8, Vers 5. Jetzt erklärt ein bisschen, was dieses gemäß dem Fleisch und gemäß dem Geist wandeln bedeutet. Okay, weil das steht da noch ein bisschen aus. Was heißt das jetzt? Ja, was ist jetzt die Bedingung, dass ich nicht angeklagt werde? Denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Okay, ist wieder ein bisschen kompliziert. Was bedeutet das? Paulus nennt hier einen Zusammenhang zwischen Identität und Manifestation. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen dem, was du bist und zwischen dem, was du tatsächlich auslebst. Ja, das ist völlig logisch. Jesus sagt das auch. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Wer du wirklich im Herzen bist, entscheidet, was du tust. Du kannst versuchen zu schauspielen, funktioniert eine Zeit lang. Schlussendlich wirst du das sprechen, was in deinem Herzen ist, und du wirst das tun, was in deinem Herzen ist. Das wird herauskommen. Irgendwann. Und vielleicht kriegen es nicht deine Hauskreisleute ab oder deine Kirchenmitglieder, aber deine Familie kriegt es ab. Deine Arbeitskollegen kriegen es ab. Deine Angestellten kriegen es ab. Irgendwann kommt das raus. Und Paulus sagt hier, der erste Ansatz ist also, welche Gesinnung wir haben. Das ist hier das Wort, das er verwendet, wieder im Urgriechischen. Ja. Also welche Gesinnung haben wir? Und welche Gesinnung wir haben, entspricht auch das, was wir ausleben werden. Dazu sagt er gleich mehr, aber ich möchte das ein bisschen erläutern, was das hier meint. Du kannst einen Kuchen hinstellen. Ja? Du stellst jetzt mehreren Leuten einen Kuchen hin, der gebacken wurde. Und unter diesen Leuten befindet sich ein Bäcker, ein Künstler und ein Ernährungsberater. Okay? Die sehen alle den gleichen Kuchen. Die werden aber ganz unterschiedliche Urteile fällen über diesen Kuchen. Also meinen Kindern zum Beispiel ist es meistens relativ egal, wie der Kuchen aussieht. Ja, der kann schon zermatscht sein und die langen noch mit der Hand rein. Oh, lecker Sahne. Ne, so. Die sagen quasi, schmeckt lecker, also guter Kuchen. Ja? Der Künstler würde dann eher sagen, also das ist mir ästhetisch nicht anspruchsvoll genug. Ja, keine Konturen, ja, keine Farbkontraste. Ja, der würde sagen, schlechter Kuchen, hat ihn gar nicht probiert, aber sagt Kuchen schlecht, weil nicht ästhetisch. Der Ernährungsberater würde vielleicht sagen, also was ist denn da reingebacken worden? Ist der glutenfrei? Ist da Sahne drin? Ja, so, das ist nicht gut für deine Figur. Ja, der würde vielleicht sagen, Kuchen ist hübsch, schmeckt auch lecker, ist aber nicht gut für dich. Es kann derselbe Gegenstand sein, aber ein unterschiedliches Urteil, je nachdem, welche Priorität ich lege. Und genauso ist es mit unserem Leben auch. Was Paulus hier sagt, ist im Prinzip, unsere Identität, also in dem Fall der Bäcker, der Künstler, der Ernährungsberater, bestimmt schlussendlich, welche Urteile wir fällen und welche Richtung wir gehen. Ob wir diesen Kuchen dann stattdessen essen oder nicht. Wenn ich sage, mir geht es darum, dass der lecker schmeckt, dann esse ich den. Wenn es mir darum geht, abzunehmen, esse ich ihn vielleicht nicht. Ja? Die Frage ist, worauf bin ich gerichtet? Was ist mein Ziel? Und das macht Paulus hier klar, indem er sagt, diejenigen, die gemäß dem Fleisch sind, also die sagen, meine Identität wird maßgeblich davon bestimmt, was eigentlich meine menschliche Natur mir sagt. Fleisch meint nicht Körper hier in dem Fall, das wäre eine Irrlehre zu sagen, Körper gegen Geist. Sondern hier geht es bei dem Fleisch um das menschliche Herz. Also genau dieses fehlende Puzzleteil, das ich füllen will mit meinem Egoismus. Und Paulus sagt, wenn du nach deinem Egoismus lebst, dann willst du auch nur Dinge, die deinen Egoismus wieder fördern. Du wirst niemals satt werden. Wenn du aber gemäß dem Geist lebst, wenn du verstehst, was du eigentlich brauchst, wirst du auch danach handeln. Nächster Vers, Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Und hier kommt jetzt eine interessante Zusammenfassung von Paulus oder ein interessanter Bogen. Du kannst die nächste Folie anzeigen für den Vergleich der Verse. Auch hier sehen wir wieder, er macht eine Spannung zwischen dem, was er bereits gelehrt hat. Er sagt, es gibt dieses Gesetz des Geistes des Lebens und das Gesetz der Sünde und des Todes. Und was er jetzt ergänzt ist, das Trachten des Fleisches ist dieser Tod. Und das Trachten des Geistes ist dieses Leben. Damit ich den Groschen fallen lasse, erkläre ich kurz, was das bedeutet. Was also ist die Essenz dieses inneren Gesetzes? Es ist das, worauf mein Herz ausgerichtet ist. Das ist eigentlich das Gesetz. Das ist keine theoretische Irgendwas. Dieses Gesetz, von dem Paulus spricht, das Gesetz der Sünde und des Todes, das ist deine Gesinnung. Deine Gesinnung ist dein Gesetz. Das ist unser Problem. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Ein Prediger kann dir noch so viele Sachen aus der Bibel sagen. Wenn du das nicht willst, findest du Wege, das anders zu erklären. Ich kann dir hier noch so viel erklären und sagen, ich könnte auf die Texte auf Altgriechisch vorlesen. Ja? Das würde überhaupt nichts machen, wenn unsere Gesinnung nicht darauf ausgerichtet ist, zu lernen und zu wachsen. Wenn du nur bestätigt werden willst in dem, was du eh schon weißt, dann bringt dir keine Predigt was. Und genauso ist es mit all den anderen Dingen. Genauso sind es die Gesetze des Staates. Ja? Manche sagen, oh, hier macht der Staat was richtig, aber hier macht er was falsch. Im Endeffekt stimmen wir nur den Gesetzen zu, die unserer Gesinnung entsprechen. Das ist unser Problem. Wir sind Egomanen. Wir sind egoistisch. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Das ist unser Problem. Wir lassen uns nicht belehren, jedenfalls nur sehr schwer. Wir lassen uns nicht zurechtführen, weil wir wollen selber Recht haben. Deine Gesinnung ist dein Gesetz. Das ist das Problem, was Paulus sagt. Und das bedeutet, der einzige Weg, dass ein Mensch wirklich frei wird, dass ein Mensch wirklich Leben bekommt, ist nicht, er hält irgendwelche Gebote, solange seine Gesinnung nicht geändert ist. Seine gesamte Gesinnung, seine primäre Lebensausrichtung muss sich ändern. Sonst bringt dir kein Gottesdienstbesuch was. Das ist das, was sich ändern muss. Und ich glaube, das ist das, wovon Jesus auch spricht im Johannesevangelium, wenn es um die Neugeburt geht. Im Endeffekt brauchst du einen neuen Geist. Denn wir alle sind auch Geist, wir sind nicht Körper. Ja? Wir sind auch Körper, aber wir sind auch Geist. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Wir sind nicht einfach nur irgendwie, ich bin gefangen in meinem Körper oder so. Sonst würden wir später als Geister irgendwo rumschwirren. Wir bekommen aber später einen neuen Körper. was bedeutet, unsere Identität ist körperlich und geistlich, auch in Ewigkeit. Also es geht nicht darum, dass das hier irgendwie schlecht ist und so, sondern es geht um die gesamtheitliche Ausrichtung deines Lebens. Was dein Körper will, was dein Geist will, was deine Seele will, das muss von Neuem geboren werden. Und Jesus sagt, das geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, wie du echte Veränderung erfährst, ist durch den Geist Gottes. Wir lesen weiter. Wir überspringen ein paar Verse. Ich würde die aufmerksam sind, nicht, dass ihr denkt, da fehlt doch was. Ja. Wir überspringen ein paar Verse, wo er das nochmal ausführt. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Was eine sehr wichtige theologische Lehre ist, sobald du dich zu Jesus Christus bekennst, sobald du Kind Gottes wirst, hast du den Geist Gottes. Sehr wichtig. Es gibt dann nochmal so etwas wie die Geistestaufe, das ist nochmal was anderes. Aber wer den Geist von Jesus nicht hat, gehört nicht ihm. Das ist der einzige Weg. Deswegen nochmal, was die Bibel lehrt, ist nicht, du musst irgendetwas theoretisch glauben. Du musst nicht irgendwie theoretisch irgendwie sagen, ja, ich befolge jetzt Dinge oder so, sondern du brauchst einen lebendigen Geist in dir. Der lebendige Gott muss in dir Wohnung nehmen. Was die ganze Schrift zeigt, im Bildnis der Stiftshütte und des Tempels, ich habe nicht die Zeit, das jetzt auszuführen, aber Gott sucht schon immer einen Ort, wo er wohnen kann. Und Stephanus macht in der Apostelgeschichte klar, dieser Ort sind wir. Er braucht kein Gebäude, er braucht keine Stiftshütte. Deswegen wird auch Stephanus später gesteinigt, weil er das sagt, sondern Gott will in uns leben. Warum? Damit er in uns Gestalt gewinnt. Er braucht keinen Ort irgendwie, damit er eitel ist oder sowas. Aber er möchte Gestalt nehmen in dieser Welt. Und das macht er durch uns. So hat er sich entschieden. Nächster Vers bitte. Wir springen wieder ein paar Verse weiter und ich komme zum Ende meiner Predigt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Paulus ist ein entschiedener Gegner der Gesetzlichkeit. Und ich bin das auch. Unter anderem, weil ich selber gesetzlich war. Und wir alle fallen immer wieder ein Stück weit zurück in diese Gesetzlichkeit. Die Gesetzlichkeit, besonders die religiöse Gesetzlichkeit, ist der Tod. Ich betone es dir nochmal. Wenn du glaubst, du kannst Gebote ausüben und Gott dadurch gefallen, bist du unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn du glaubst, dass in dir der lebendige Geist Gottes lebt, der dich transformieren kann, der dich leiten kann und dass du lernen darfst, wirst du leben. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 28, geht hin in alle Welt, macht die Menschen nicht zu Christen, nicht zu Haltern des Gesetzes. Er sagt, macht sie zu meinen Schülern. Wenn du ein Schüler bist, dann darfst du lernen. Das ist quasi eine primäre Aufgabe eigentlich, oder als Schüler. Also die Identität eines Schülers ist, ich muss was lernen, ja. Das ist deine Identität, solange du hier bist. Du lernst einfach mehr zu werden wie Jesus. That's it. Das ist dein Auftrag hier. Und indem du lernst, ähnlicher zu werden wie Jesus, sehen Menschen in dir immer mehr Jesus. Und wisst ihr, wo da das Gesetz noch drin ist? Das Gesetz zeigt nur noch an, dass unser alter Mensch sterben musste. Das ist der einzige Sinn des Gesetzes. Denn Jesus sagt eines ganz klar, es gibt ein Gebot und die Apostel wiederholen dieses Gebot. Es gibt ein Gebot, das ist neu und alt zugleich, aber in dem sind alle Gebote enthalten. Und wenn wir das ernst nehmen würden, dieses Gebot, bräuchten wir nicht ständig gegenseitige Zurechtweisung mit irgendwelchen Geboten. Und dieses Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und wenn wir das ernst nehmen, dann sagt das Neue Testament im 1. Johannes, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Das ist das, was der Geist für uns möchte. Nicht eine Gemeinde, in der derjenige vorne steht oder erhaben ist, der die meisten Gebote hält, sondern der, der am meisten geliebt wird. Der wird erhoben. Und ich glaube, das ist der Geist Gottes, der uns im Neuen Testament besonders gezeigt wird durch das Werk von Jesus Christus. Denn wir alle haben diese Liebe bekommen. Jesus starb für unseren alten Menschen, damit wir ein neuer Mensch werden können. Damit wir eben nicht perfekt sein müssen. Damit wir eben nicht verloren sind, sondern damit wir leben dürfen. In einem ewigen Lernen, manchmal auch einem Kampf. Die Bibel macht da keine Ausflüchte drum. Auch der Kampf des Glaubens ist ein Kampf. An Christus festzuhalten ist nicht immer leicht. Aber die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Welcher Geist herrscht in mir? Und das ist meine Frage auch für diese Predigt und auch die Frage, die du gerne mitnehmen darfst jetzt in die Lobpreiszeit noch, die wir gleich haben werden. Welcher Geist herrscht in dir? Und nochmal, ich bin mittlerweile so massiv streng mit diesem Punkt, dass ich sage, wenn du glaubst, du kannst Menschen durch das Gesetz verurteilen, wirst du sterben. Wenn du leben möchtest, tu Buße davon. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir alle den Mund halten und jeder sich verhalten darf, wie er will. Nein, es gibt im Neuen Testament Dinge wie Gemeindezucht und es gibt Leitung und es gibt all diese Dinge. Aber in welchem Geist geschehen diese Dinge? Das ist die Frage. In welchem Geist geschieht Zurechtweisung? In welchem Geist behandle ich das Wort Gottes? In welchem Geist lese ich die Gebote Jesu Christi? Das wird entscheiden, ob du lebst. Und wenn du merkst, dass da so ein richtiger Knoten in dir ist, wenn du merkst, da kommen ständig Schuldgefühle, auch ständig Zorn über andere Menschen, all diese Dinge, dann komm zu Jesus und sag: Jesus, kann ich bitte nochmal verstehen, was du für mich getan hast? Darf ich bitte nochmal neu verstehen, was eigentlich mit meinem alten Menschen passiert ist? Darf ich bitte verstehen lernen, warum ich denn immer wieder aus der Erde ausbuddel und dieses Skelett vor mich hinstelle? Darf ich bitte verstehen, warum ich ständig bei anderen das Skelett ausgraben möchte? Paulus sagt, ich kenne ab jetzt niemanden mehr nach dem Fleisch. Er sagt, ich behandle gar niemanden mehr so, als wäre das der alte Mensch. Ich behandle jeden schon nach dem neuen Menschen. Ich sehe jeden Menschen so, als wäre er schon vollkommen in Christus. So behandle ich die Menschen. Ich glaube, das ist ein super Ziel für uns, oder? Wenn wir nicht nur uns gegenseitig so behandeln würden, sondern jeden einzelnen Menschen so behandeln würden, als hätte Christus ihn schon erlöst. Fun Fact, hat er schon gemacht. Jeder Mensch wurde erlöst von Christus. Die Frage ist, ob sie sich eins machen mit Christus, ob sie das neue Leben empfangen. Aber jeder Mensch wurde erlöst von der Sünde durch den Tod am Kreuz. Lass uns Menschen so behandeln. Als wäre das eine Realität und nicht nur ein Glaubenssatz. Lass uns gemeinsam aufstehen. Geist Gottes, ich bete jetzt einfach, dass du durch uns hindurch gehst, dass du wirkst unter uns und dass du uns auch jetzt am Ende dieses Gottesdienstes diese Worte deines Wortes neu vor Augen führst, tief ins Herz legst und uns an den Ort führst, an den du uns haben möchtest. Amen.